Ich glaube auch, wir tun uns gut.
Ja.
Tun uns gut?
Ja, sagt man so.
Ist lächerlich.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavnitsch.
Folge 136.
Ambitions. Es gibt diese Momente, wo man Ruhe als Lärm empfindet. Mir geht's gerade so. Spürst du das auch?
Ich weiß jetzt, wie sich wahrscheinlich ein Tinnitus anhört. Ich habe immer noch so eine Sirene im Ohr, obwohl es eigentlich aufgehört hat draußen.
Falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, es geht ums Hupen von erst Traktoren, dann haben sich LKWs dazugesellt. Die LKWs haben immer noch weitergemacht und zwar eine Woche am Stück, auch in der Nacht. Und vorhin, bevor wir aufgenommen haben, habe ich extra noch diesen Sound eingefangen. Da kriegt ihr mal unser Lebensgefühl seit einer Woche kurz mit.
Und ist ja noch nicht mal bei uns in der Nähe.
Das ist Kilometer von uns entfernt. Wie muss das sein, wenn man direkt in so einer Straße wohnt, wo die sind?
Ich glaube nicht, dass du bei der Siegessäule wohnst.
Ich weiß, lass da mal hingehen und klingeln. Vielleicht irgend so ein Engel wohnt da oben.
Aber wer wird als nächstes demonstrieren? Eigentlich habe ich jetzt Bock, dass jeden Tag was Neues passiert.
Wollen wir nicht? Wollen wir einfach alle, die zur Miete wohnen? Das ist ja auch eine berechtigte Gruppe.
Und wir drücken alle gleichzeitig die Klingel.
Genau. Und die Gegensprechanlagen und alles. Und gucken mal, was dadurch für ein Lärm entsteht. Eine Woche am Stück, auch nachts.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Kommt rein, zieht die Schuhe aus, macht euch gemütlich und drückt ein bisschen auf die Gegensprechanlage. Es wird eine ambitionierte Folge heute.
Ich habe diese Woche gelernt, dass unser Auge kein Immunsystem hat.
Iris hatte diese Woche so ein bisschen Anfälle, irgendwelche random Facts aus dem Internet rauszusuchen. Das ist nicht nur diese Woche, das machst du gerne generell, ne?
Du warst einfach nur das erste Mal dabei. Ich habe dich das erste Mal diese Woche zum Abhängen eingeladen. Ich habe Matthias abends gefragt, hast du nicht Lust, mit mir abzuhängen?
Einfach mal nichts zu machen. Ich habe gezockt, Iris hat rausgefunden, dass das Auge...
Das war intim. Ich teile sowas normalerweise nicht mit dir. Eigentlich ist es was ich nur mit mir selber mache.
Ich fand's wunderschön. 5 Sterne, gerne wieder.
Ja,
lass uns das,
gut?
Lass uns das nach der Aufnahme doch heute wieder machen. Hast du Lust?
Ja, okay.
Und dann suchst du diesen Fakt raus, erzählst ihn mir und findest ihn auch noch direkt poetisch. Du hast eine Poesie darin entdeckt.
Das ist doch verrückt. Unser Auge weiß nichts davon, dass wir ein Immunsystem haben. Und wenn das Auge das wissen würde und sagen würde, hey, gib mir was vom Immunsystem, ja, ich will geschützt werden, dann wäre es weg.
Ich verstehe deine Poesie jetzt noch besser als in dem Moment, als du sie mir erzählt hast.
Weil es heißt dann übersetzt, wenn wir unsere Augen schützen würden, würden wir nichts mehr sehen.
Ja.
Das heißt, wir müssen genau hinschauen und dürfen uns nicht schützen.
Sehen als Risiko. Es ist poetisch, auf jeden Fall.
Ja, das war doch immer so, die in der Gesellschaft hinschauen.
Und dann heißt du auch noch Iris.
Ja, und dann wollte ich mich auch noch schützen dieses Jahr.
Auf keinen Fall.
Geht nicht mehr.
Du musst dich völlig ungeschützt, guckend in die Menge stürzen.
So sieht's aus. Und dann habe ich auch noch wahnsinnig viel über Krähen gelernt.
Iris saß irgendwann da und hat gesagt, dass sie jetzt so viele Sachen über Krähen gefunden hat, dass sie sich vorstellen könnte, die nächste Folge über Krähen zu machen. Couple of Crows.
Also wenn ihr Lust habt, dass ich mal eine Podcast-Folge über Krähen mache. Ich werde euch nicht nur Fakten erzählen, sondern wir können eine ganze Menge auch von Krähen lernen.
Und es mit dem Augenthema sogar verbinden. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ne?
Was?
Wie? Ah, stimmt, du kennst ja keine Sprichwörter.
Das kenne ich wirklich nicht.
Das ist ein richtig bekanntes Sprichwort.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ja, okay, bevor ich sage, was dieses Sprichwort heißen soll, was denkst du, was es heißt?
Dass die Krähe eher das Gespräch sucht.
So haben Vögel sprechen gelernt, genau dadurch.
Ey, weißt du eigentlich, wie Krähen miteinander kommunizieren? Das ist total krass. Ja. Erstens, die haben ein Zuhause.
Ja.
Ein Bäumchen ist ein Zuhause
für
eine Krähe.
Moment, Iris, heb dir das doch wirklich dafür auf, wenn wir diese Folge machen,
ja,
dass du das erzählst.
Die laden sogar Leute in ihr Zuhause ein. Die sind total kommunikativ. Die bringen ihren Kindern bei, wie man richtig miteinander kommuniziert.
Ich finde es wirklich großartig, dass du das so wortwörtlich nimmst. Als ob Sprichwörter das meinen würden, dass es wirklich um das Geschöpf
geht. Warum hat man denn sonst ein Sprichwort? Ich verstehe die Bedeutung von Sprichwörtern. Ich habe gedacht, wenn ich dieses Sprichwort höre, denke ich an eine noble Krähe, die Charakter hat und sagt, ich hack dir jetzt kein Auge aus, obwohl ich es könnte. Wir klären das anders.
Okay, und überträgst du das immerhin auf Menschen oder glaubst du wirklich, dass wir so oft als Menschen im Gespräch miteinander die Notwendigkeit verspüren, uns sprichwortartig Informationen über Krähen und ihr Sozialverhalten zu teilen?
Natürlich soll es ein Symbol dafür sein, dass wir uns besser verhalten könnten für Menschen, weil Krähen gute Vorbilder sind.
Okay, ich sag dir, was es wirklich ist. Es ist das Gegenteil. Krähen stehen dafür einen schlechten Charakter. Und Menschen mit schlechtem Charakter verraten sich gegenseitig nicht, hacken sich gegenseitig kein Auge aus. Es wurde zum Beispiel sehr oft gesagt, als es um Korruption bei der Polizei ging. Also insbesondere bei diesen Chats, in denen irgendwelche rechtsradikalen Nachrichten geschickt wurden, dass selbst diejenigen, die nicht aus Überzeugung da mitmachen würden und da was geschrieben haben, die es aber mitbekommen haben, dass die Kollegen nicht verraten würden, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Da gehört so ein Sprichwort hin.
Also haben Krähen schlechten Ruf?
Ich fürchte ja, Iris. Ich glaube, ich habe sowieso grundsätzlich schlechte Nachrichten für dich, was Sprichwörter betrifft. Fast alle Tiere kommen darin immer schlecht weg.
Deswegen kann ich die auch alle nicht.
Genau. Hast dich einfach geweigert, sie zu lernen. Dieser Spruch passt sogar zu dieser Geheimkonferenz, diesem Plan zur Massendeportation. Dass die Beteiligten von diesem geheimen Treffen, also Faschisten, sich gegenseitig nicht verraten würden. Genau dazu würde man dieses Sprichwort sagen. Also da sind dann leider Krähen Faschisten.
Die armen Krähen.
Ja.
Ich habe heute gelesen, dass die vom Korrektiv inzwischen total bedroht werden.
Ja, klar. Du bist ja ein Beispiel sogar, als wir damals über Trolle gesprochen haben, in Couple of Trolls. Ein Anlass dafür war ja, dass du gezeigt hast in einem Video, wie man auf Twitter Fake-Profile erkennt. Und zack, bist du mit Namen und allem in einem NPD-Video gelandet.
Oh, das war irre, ja. Deswegen, daran habe ich auch gedacht. Und es war ja was ganz Kleines.
Genau, also in den Dimensionen überhaupt nicht vergleichbar
ganz,
mit dem, was die da
klein.
Jetzt.
Ja. Ja, und deswegen habe ich mir schon gedacht, das muss jetzt ganz schlimm sein, was denen da jetzt blüht.
Ja.
Wir waren ja auf dem Theaterstück und das war schon, also Polizei stand vor dem Theater und da war so eine ganz nervöse Stimmung. Dann war Security da, was ich so aus einem Theater auch nicht kenne.
Ja.
Das war schon eine besondere, seltsame, bedrohliche Stimmung, fand ich auch.
Und die war übrigens genauso wie die Kontroverse drumherum, dass manche da jetzt auch sagen, wie kann man das überhaupt als Stück auf eine Bühne inszenieren und so. Ich finde, das sage ich jetzt aus meiner Sicht, das hat Korrektiv so nicht gesagt, aber ich finde das einen richtigen Bestandteil von einer Kommunikationsstrategie.
Ich auch. Und ich glaube, was viele sich nicht so gut vorstellen können, ist, wie schwer es eigentlich ist, solche Recherchen rauszubringen und dass sie dann auch wirklich gelesen werden. Man muss ja für alles Marketing machen.
Ja.
Und man muss selbst für solche Recherchen, das machen auch größere Zeitungen, die machen dafür Marketing. Die schauen, dass das irgendwie an die Leute kommt. Deswegen war eigentlich das Theaterstück echt nicht so verkehrt, weil es ist ja eine Recherche, die immer wieder neue Infos nach draußen bringt. Und du kannst einerseits den Weg über Social Media gehen, den sie auch gehen, aber durch das Theaterstück war ja wahnsinnig viel Presse da. Ich war ja selber total erstaunt davon, welche Sender da waren und wie viele Kameras da standen. Ich dachte, okay, das ist schon brillant, weil dadurch war das Theaterstück am nächsten Tag mit den neuen Infos überall in der Presse.
Genau. Also alles um den Abend herum, die bloße Entscheidung, ihn überhaupt stattfinden zu lassen, das als Inszenierung zu machen, was für eine Resonanz man damit erwirkt hat. Man kann schon sagen, das ist erfolgreich, eine smarte Entscheidung. Ne?
Ja.
Inklusive der Kontroverse, auch derer, die sagen, das geht gar nicht und so weiter. Das ist Teil dessen, was man daran dann erfolgreich nennen kann. Kontroverse, Lautstärke ist ein Erfolg. Okay, aber was sagst du über den Abend selbst?
Ich konnte diesmal nicht so sehr mich mit diesem Theaterstück an sich befassen, also mit der Tonalität, wie ich das sonst mache, dass ich dann gucke, wie kreativ, bla bla bla, weil ich sehr mit dem Inhalt beschäftigt war. Es gab zum Beispiel eine Passage, die zitiert worden ist, da ging es darum, diejenigen, die den deutschen Pass haben und die halt nicht deportiert werden könnten, dass man es denen besonders ungemütlich machen muss. Und dann wurde so erklärt, wie man das machen könnte.
Ja.
Und dann musste ich an früher denken. Meine Mama hat damals einen Laden in Dietesheim aufgemacht. Und Dietesheim war zu den damaligen Zeiten, ich weiß nicht, wie es heute ist, schon sehr rechts. Das war ganz schlimm. Also sie hat die ganze Zeit irgendwelche Drohungen bekommen, dass ihr Laden abgefackelt wird. Leute kamen rein, haben gesagt, ihr dreckigen scheiß Ausländer. Also wirklich, wir haben so richtig krasse Sachen dort erlebt. Und ich habe immer geheult und ich habe gesagt, ich will, dass wir weg aus diesem Ort gehen. Und der war schrecklich, dieser Ort. Da hat das funktioniert. Weil meine Mutter hatte eigentlich vor, da eine Zukunft aufzubauen. Aber wir sind da nicht geblieben, weil es uns ungemütlich gemacht worden ist.
Ja.
Und da musste ich so dran denken, was könnte uns da blühen? Also jetzt nicht meiner Familie, sondern halt Deutschland und vor allen Dingen denjenigen, die jetzt auch vielleicht keinen deutschen Pass haben.
Genau.
Oder eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Die von dieser ganzen Sache auch einfach mal primär betroffen sind. Und das finde ich auch völlig berechtigt, wenn die das sagen. Wenn die sagen, ey, klar, alle, die sich gegen Faschismus stellen, sind auch in Gefahr. Aber wir sind die ersten Betroffenen.
Ja, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen sprachlos.
Ja.
Von dem Ganzen. Aber nicht, weil es sehr neu ist, sondern weil man es plötzlich so, jetzt ist mal was schwarz auf weiß da. Etwas, was man sagen kann, hier.
Das Ganze verändert tatsächlich viel in der Gesellschaft. Empfinde ich jedenfalls so.
Ja.
Ich merke es auch an vielen von euch, was ihr für Nachrichten dazu schreibt. Teilweise auch wirklich mit Angst, die ihr zum Ausdruck bringt, wohin das eigentlich alles gehen soll. Und du merkst auch an mir diese Woche, dass ich ein bisschen damit struggle, ne? Dass ich eigentlich den Anspruch habe, mir die Leichtigkeit davon nicht nehmen zu lassen, weil das ultra wichtig ist, auch um schlaue Dinge überhaupt sagen zu können und tun zu können.
Ich glaube, dein Kopf rattert aktuell noch.
Aber voll.
Ich kenne dich. Du hast dann immer so die erste Zeit, da rattert dann alles.
Auch wegen dieser Inszenierung. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob ich was zu der Form des Humors sagen will. Und wenn ja, was? Weil ich Humor eigentlich wichtig finde. Aber so wie er da war, fand ich ihn manchmal nicht gelungen, weil diese Leute als Deppen dargestellt wurden.
Und sie sind keine Deppen.
Es sind keine Deppen, sie sind halt hochgefährlich. Und wenn du dann aber sagst, nee, stopp, die sind hochgefährlich, dann bist du halt der Humorpolizist. Und das will ich nicht sein, sondern im Gegenteil, ich will bekräftigen. Ich bin da sehr mit Widersprüchen gerade beschäftigt.
Ich würde sagen, dass wir sowieso nochmal gleich im Thema Ehrgeiz auch nochmal darüber reden, weil ich da ein paar Gedanken dazu habe. Und wir jetzt erstmal zum Shitmove der Woche kommen.
Der Shitmove
der Woche.
Hallo ihr beiden, ich habe vielleicht den Shitmove der Woche. Er ist nicht unter den 20 aus eurem Buch dabei, ich finde aber, er gehört definitiv auf die Liste. Wenn man sich mit Absicht schlecht macht, wenn man der anderen Person das Gefühl geben will, wie schlecht man doch ist und dass man sich ja so schlimm verhalten hat und dass die andere Person hat jegliches Recht, sauer auf einen zu sein. Vor allem in eher schwierigen Situationen, wo man eigentlich keinen Schuldigen finden kann, zum Beispiel bei einer Trennung oder so, wenn es halt einfach, ja, die Beziehung nicht mehr funktioniert und einer merkt halt, so kann es nicht weitergehen. Und dann derjenige, der Schluss macht, am besten noch unter Tränen sagt, wie schlimm man doch ist und wie viel Leid man der anderen Person angetan hat. Ja, das denke ich, ist auf jeden Fall ein Shitmove, der auf die Liste gehört.
Sie hat dann noch schriftlich ergänzt, ein Namensvorschlag wäre der devote Shitmove und einen konkreten Anlass. Eine Freundin hat ihr die Woche berichtet, dass deren Freund mit diesem devoten Shitmove Schluss gemacht hat und sich die ganze Zeit runtergemacht hat und gesagt hat, ich bin gar nicht würdig dieser
Beziehung.
Aber
das ist doch ein Opfer-Shitmove.
Habe ich ihr dann auch gesagt. Eigentlich ist es doch ein Opfer-Shitmove. Und sie hatte einen guten Einwand. Es ist quasi ein inverser Opfer-Shitmove.
Inwiefern?
Na, weil du es umdrehst. Beim Opfer-Shit-Move machst du ja das Gegenüber zum Täter und sagst, was tust du mir da an? Hier sagst du, ich bin so ein schlimmer Täter, was tue ich dir da an?
Oh Gott, da hatte ich auch schon solche Leute um mich herum, die genau das gemacht haben. Aber das ist total gut mit dieser doppelten Sicht da drauf. Also ein inverser Opfer, das, von allem kannst du das doch dann.
Genau, das war mein Gedanke auch.
Ja.
Das ist wirklich nochmal ein neues Kapitel, dass du ganz viele Shit-Moves invers anwenden kannst. Lindner hat das die Woche auch gemacht. Er hat einen inversen Shift-Move gemacht.
Oh mein Gott, ja.
Wenn man sich vor die protestierenden Bauern stellt und sagt,
Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind.
Dann legt er den Leuten ja in den Mund, dass sie das Thema shiften wollen. Man kann das einen Twist-Move nennen, aber auch der Twist-Move geht invers. Auch ich kann dir sagen, du verdrehst mir die Worte im Mund.
Das machst du öfter mal, ja.
Hör auf! Nein, aber ich finde es so passend zu der Folge heute, weil dieses invers machen, etwas umdrehen, etwas ins Negative übertreiben, das ist für mich total zentral am Thema Ehrgeiz. Das Thema
Ambitions. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur nie mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik, der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Auf dem Rückweg von diesem Korrektiv-Theaterabend. Wir stapfen durch den Schnee. Und du sagst zu mir, dass diese Pläne, die die da haben, Millionen von Menschen abzuschieben und wie sie diese Pläne angehen, dass du das in der Folge besprechen willst, weil es für dich sehr viel mit Ehrgeiz zu tun hat.
Weil es ein Langzeitprojekt ist.
Ja.
Schau mal, diese reden ja nicht davon, das innerhalb der nächsten 2-3 Jahre zu machen, sondern die sagen, es handelt sich um ein Jahrzehnteprojekt.
Und das unterscheidet es halt von sowas wie Motivation, auch selbst hoher Motivation, das ist nicht synonym. Ne? Weil das brauchst du im Moment, das brauchst du für jetzt, um was anzufangen, um in die Gänge zu kommen. Aber Ehrgeiz brauchst du, um zu sagen, ich habe ein relativ komplexes Ziel, nicht nur das Spiel zu gewinnen gerade, sondern das ganze Turnier im Sport oder halt irgendwas über Jahrzehnte hinweg zu erreichen.
Und es gibt so ein paar Dinge, die mich echt zum Verzweifeln bringen. Eigentlich müssten wir doch denken, dass solche Menschen, die solche Pläne haben, wahnsinnig rückwärtsgewandt sind. Aber dann findest du die AfD auf TikTok.
Ja.
Und die hat so eine enorme Reichweite. Die haben Influencer aufgebaut. Die wissen den Wert um Creator und Influencer und so weiter.
Ja, der Martin Sellner war ja eingeladen als Stargast bei diesem Treffen. Also so ein YouTube-Influencer, die verstehen die Macht von sozialen Medien.
Ja, die verstehen die Macht von Communities.
Ja.
Die verstehen die Macht auch von globaler Vernetzung. Diese ganzen Parteien sind ja auch global untereinander vernetzt und geben sich gegenseitig Tipps.
Ja.
Das ist völlig irre, wenn man sich das überlegt. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es im Kern nicht, wie es sein kann, dass wir hier mit Leuten aus unserer Branche reden, aus der Werbebranche, aus der Kulturbranche und so. Und dann haben die zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn für TikTok.
Ja.
Oder man muss denen erstmal erklären, warum ein Creator gar nicht mal so schlecht ist. Oder ich weiß noch, wenn wir mit den Leuten reden, dann reden die ja ganz oft irgendwie von Followern und sagen, ach, keine Ahnung, ist mir doch egal, wie viele Follower ich dann da habe.
Als wären es keine Menschen.
Ja, und ich denke mir, das sind Menschen, die dahinter stehen.
Ja.
Ich kriege das irgendwie nicht zusammen, wie das sein kann, dass so Menschen, die eigentlich progressiv sind, was Neues wollen, die tolerant sind, manchmal eher dazu tendieren zu sagen, nö, ich setze mich jetzt nicht so mit Social Media und diesen Algorithmen und so weiter auseinander. Ich möchte das eigentlich nicht. Aber solche Rechtsradikalen total den Wert da drin sehen, was sie daraus machen können.
Übrigens, also wenn ich den jetzt als Beispiel nehme, Hitler, dann nicht, weil ich sage, das ist gerade alles genau wie damals. Wir haben eine Menge Unterschiede. Das wird gerade auch wirklich viel besprochen, dass die Weimarer Republik viel jünger und viel instabiler war als unsere heutige Demokratie.
Ja, das ist aber damals gab es kein Social Media.
Aber es gab einen Volksempfänger. Und das war neu. Das hatte sehr viel damit zu tun, dass er das ganze Volk erreichen konnte, was bis dahin auf die Weise nicht möglich war und nicht gemacht wurde.
Stimmt.
Ich habe sogar, eigentlich wollte ich es ankündigen als eine Sprachnachricht, Ich mach's jetzt so. Ich habe eine Sprachnachricht von Adolf Hitler für unsere Folge aus dem Volksempfänger.
Eine ganz kleine Bitte. Ihr seid sogar gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch, dummer Offiziere.
Hat wahrscheinlich keiner von euch verstanden, du auch nicht, ne?
Mm-mm.
Es ist ganz miserable Qualität. Ich wiederhole nochmal diese Stelle, diese Wortwahl, die er hier bringt. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere. Das ist ein Zitat aus einer noch viel längeren Rundfunkansprache. Ich habe sogar ganz viel Knistern dabei rausgefiltert und weggeschnitten und so. Und trotzdem ist es noch schwierig zu verstehen. Damals haben Millionen Leute sich diese Rundfunkansprache angehört, am 21. Juli 1944. Das war also ein Tag nach dem 20. Juli, wo das Stauffenberg-Attentat war. Und so hat er diese Leute bezeichnet, die Verschwörer, die einen Mordanschlag auf ihn ausgeübt haben und einen anderen auch tatsächlich getötet haben, einige verletzt haben. Er hatte Abschürfungen und irgendwie Trommelfell geplatzt, irgendwas. Aber er hat sich halt gemeldet, auch explizit, um zu sagen, ich bin noch am Leben, ich bin da. Und die kriegen jetzt ihre Strafe. Ich habe mich so gewundert, ich stolper so sehr darüber, dass er die ehrgeizig nennt.
Ja, ich stolper da auch gerade drüber.
Immer wenn ich das Wort ehrgeizig höre, denke ich an diese Geschichtsstunde, als wir das damals gehört und besprochen haben, weil ich auch gefragt habe, mein Geschichtslehrer, warum nennt er die ehrgeizig? Hieß das damals noch was anderes als heute? Meinte man damit geizig an Ehre? Also dass er die quasi ehrenlos genannt hat? Oder?
Ich habe mich auch gefragt, ob hat das was damit zu tun? Also eher, dass du damit geizt, auch anderen Ehre zu geben. So hatte ich es für mich.
Das könnte nämlich auch sein, habe ich auch überlegt. Wäre aber auch ein komisches Signal, weil er damit ja sagen würde, wer mich umbringt, dem gebührt Ehre. Und die wollten halt die haben, haben sie aber nicht bekommen. Ist doch auch eine seltsame Aussage, ne? Weißt du, wen ich gefragt habe? Simon Meyer-Vieracker.
Ah, dem Fußballlinguisten.
Genau. Kennen vielleicht einige von euch. Der ist Linguistikprofessor in Dresden, macht TikToks, erklärt darin, wie Sprache funktioniert. Was ich total an ihm schätze, ist, dass er nicht sagt, so ist es richtig und so ist es falsch.
Das schätze ich auch sehr an ihm.
Sondern halt, hier wird diese Variante mehr verwendet und dort jene.
Er ist halt sehr einladend dabei.
Ja.
Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich lerne auch viel von ihm.
Ich auch. Zum Beispiel die Antwort auf diese Frage, was es damit auf sich hat. Ich habe ihn genau das gefragt.
Hallo Matthias, hier kommen meine Ergebnisse meiner sprachhistorischen Recherche zum Wort Ehrgeiz. Man kann dem etymologischen Wörterbuch von Pfeiffer entnehmen, dass es im 16. Jahrhundert geprägt worden ist und ursprünglich tatsächlich einen eher negativen Beiklang hatte und lässt sich dann auch paraphrasieren als übersteigerter Eifer, sich auszuzeichnen. Man kann also sagen, Ehrgeiz ist Habsucht, aber eben nicht von Geld, sondern von Ehre im Sinne der Achtung durch Dritte. Und das kann eben auch übertrieben werden. Dass es negativ gewertet wurde, sieht man auch daran, dass das Wort Ehrgeiz in historischen Texten oft in einer Reihung mit Wörtern wie Hochmut, Stolz, Heuchlerei oder auch rechthaberisch gebraucht wurde. Ich gebe hier mal ein Beispiel von 1605. Da geht es um Kriege, die ohne eine rechtmäßige Ursache allein aus Hass, Grimm, Neid, großem Reichtum, Stolz, Pracht, Rachgierigkeit, Übermut und Ehrgeiz, so alle der Unsinnigkeit verwandt und keine Maß zu halten, gewohnt sein, von hochmutigen Köpfen Ursprung haben. Komplizierter Satz. Im Wesentlichen geht es also darum, dass hier Ehrgeiz in einer Reihe mit Rachgierigkeit, Grimm, Neid, Hass und so weiter verwendet wird. Ich habe auch im 19. Jahrhundert tatsächlich einige explizit antisemitische Belege gefunden, wo ein sogenannter jüdischer Ehrgeiz angeprangert wird. Wenn wir heute Ehrgeiz eher so in eine Verbindung bringen mit Strebsamkeit, auch Leidenschaft und so weiter, also es eher positiv werten, dann ist es tatsächlich eine eher neue Entwicklung. Noch um 1900 scheinen mir eher Wendungen wie prahlerischer Ehrgeiz, eitler Ehrgeiz, machtversessener Ehrgeiz und so weiter typisch zu sein, dass hingegen Ehrgeiz geradezu zu so einer Voraussetzung für persönlichen Erfolg gewertet wird, ist eine neuere Entwicklung. Ich würde sagen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das durchgesetzt.
Beeindruckend, was er sagt, ne? Aber noch beeindruckender ist, wie schnell diese Antwort von ihm kam. Die kam umgehend. Ich habe ihn gefragt, schriftlich. Und schriftlich kam auch sofort die Antwort. Dann habe ich ihn noch gefragt, ob er auch eine Sprachnachricht schicken würde.
Was eine Maschine.
Ne?
Unglaublich. Wollen wir noch erwähnen, dass Simon ein Buch rausbringt?
Auf jeden
Sollte
Fall.
Eigentlich nicht jetzt eine Promo sein.
Nein, aber jetzt wird es zu einer. Und das ist auch völlig einer. Okay.
Simon bringt ein Buch raus.
Es heißt, Sprache ist, was du draus machst.
Wir durften es auch schon lesen.
Mhm.
Warum, erzählen wir euch irgendwann mal anders.
Es ist auf jeden Fall eine wirklich warme Empfehlung. Wenn ihr euch für Sprache interessiert, dann lest dieses Buch.
Und wenn ihr keine Ahnung von Sprache habt, so wie ich, dann kann ich es euch auch empfehlen. Ist für dich Ehrgeiz auch negativ?
Ja, also natürlich nicht nur und eindeutig, aber ich würde für das, was man positiv damit bezeichnen will, immer ein anderes Wort verwenden als ehrgeizig.
Und hat man das über dich oft gesagt, dass du ehrgeizig bist?
Ich kann mich jetzt nicht an eine konkrete Situation erinnern. Bestimmt also jeder hört sowas wahrscheinlich irgendwann mal, fast jeder. Ich nicht so oft. Ich komme wahrscheinlich.
Einfach faul.
Ja, würde ich auch nicht faul nennen, sondern entspannt. Alles immer schön mit anderen Wörtern bezeichnen. Nein, aber ich meine, ich weiß es zum Beispiel über dich, dass du so genannt wurdest von manchen Leuten und wirst, und es hört sich nicht nur nach einem Kompliment an, weil das sehr auch noch betont wird, ne? Iris, du bist aber sehr ehrgeizig.
Ich habe doch mal einen ganzen Brief dazu bekommen.
Mit einer Kritik. Und da, ich glaube, da ist wirklich das bessere Wort dann karrieristisch.
Ja, und es hatte immer damit zu tun, ich habe schon, als ich jung war, wollte ich immer gemeinsam kreative Projekte machen. Ich wollte irgendwas reißen, irgendwas Cooles machen. Und dann wurde mir immer unterstellt, ich mache das ja nur, um eine große Karriere zu bekommen. Und ich habe damals schon nicht verstanden, was ist denn so schlimm daran, wenn ich eine Karriere machen will. Also es ist doch was Tolles. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, gibt es bei mir 3 Stufen von Ehrgeiz, die ich hatte. Die erste Stufe, oder ich sag mal, das erste Kapitel Ehrgeiz in meinem Leben war, ich wollte mir ein besseres Leben aufbauen.
Mhm.
Ich wollte mir Freiheit dadurch aufbauen.
Ja.
Dass ich finanziell unabhängiger bin, dass ich tolle Leute kennenlerne, dass ich einen interessanten Job habe. Und ich habe immer Begeisterung mit Ehrgeiz gemischt.
Mhm.
Also das hatte ich auch schon im Studium. Weil ich habe ja von Anfang an was Kreatives gemacht. Und das ist ein Schlüssel für Ehrgeiz.
Finde ich auch.
Und ich habe immer gedacht, ich bin noch bei Kapitel 1
ja.
von Ehrgeiz,
ja.
habe ich immer gedacht, ich gehe wahnsinnig gut damit um. Ich habe meine Werte, ich weiß, was ich möchte. Mir geht es nicht nur darum, das große Geld zu verdienen. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin und die Geschichte mit meinem Herz anfing, und ich einfach sehr krank wurde und plötzlich nicht die große Karriere aufbauen konnte, wie ich es wollte.
Mhm.
Ich aber schon so voll in diesem, oh mein Gott, ich habe jetzt die Chance und ich kann jetzt hier was machen. Ich habe ja mal in der Couple of Ads-Folge erzählt, was das für ein Rauschzustand ist.
Ja.
Wenn du die ganze Zeit mit Leuten zusammenarbeitest, die die ganze Zeit noch mehr wollen und du willst mehr und du willst besser werden und es ist eine Competition und es fühlt sich einfach toll an. Es ist wirklich wie eine Droge.
Ja.
Als ich da krank wurde, hatte ich auch wirklich psychisch hart an mir zu knabbern. Kann man das so sagen? An sich knabbern?
Ja.
Knabbert mal an sich selber.
Du hast vielleicht irgendwie eine neue Form von Autokannibalismus erfunden dadurch.
Also ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt bei Kapitel 2 von Ehrgeiz.
Ja.
Ich konnte plötzlich nicht das aufbauen, weil ich das mit dem Herz bekam. Und ich habe mich wie die letzte Versagerin gefühlt. Und nicht nur, dass ich einfach so eine Versagerin bin, sondern es ging so weit, dass ich mich nicht mehr als Teil der Gesellschaft gefühlt habe. Gedacht habe, ich kann sowieso nichts. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder einen Partner finden, weil warum sollte ein Mann mich wollen, wenn ich keine Welt zu bieten habe, wenn ich nichts anbieten kann? Und ich war so wirklich komplett am Ende, weil ich gemerkt habe, dass die gesamte Karriere, die ich mir da aufbaue, meine komplette Existenz ist.
Ja.
Also alles andere in meinem Leben existiert eigentlich gar nicht, sondern nur dieses eine Ziel, worauf ich hinarbeite. Und das war plötzlich nicht mehr erreichbar.
Ja.
Also war ich nichts mehr wert.
Kann ich eine Nachricht einspielen, die hierzu schon mal vielleicht was...
Auf jeden Fall.
Weil bevor du zu Kapitel 3 kommst, finde ich, stellt diese Sprachnachricht hier eine ganz gute Frage.
Ja, woraus nährt sich Ehrgeiz? Ne, das ist fast ein bisschen wie bei der Ernährung an für sich. Woraus nährt sich der Ehrgeiz? Ist es gutes Zeug oder ist es eher so Fast Food? Je nachdem, was der Grund ist oder was die Quelle ist für den Ehrgeiz, macht das so ein bisschen die Qualität aus und ist auch entscheidend, ob der Ehrgeiz zu einem Zwang wird und Druck erzeugt oder ob er Herzblut kreiert und Freude macht und viel Leichtigkeit beinhaltet und Verspieltheit. Und letzteres steht mir deutlich besser oder ich strebe eher danach, dass ich immer eine Freude und ein bisschen Leidenschaft und auch eine Leichtigkeit finde, weil in der Form mich Ehrgeiz deutlich weiterbringt und auch glücklicher macht.
Fand ich gerade nach Kapitel 1 und 2 deiner Ehrgeizbiografie einen guten Einwurf, weil ja die normale, die naheliegende Frage immer wäre bei Ehrgeiz, was ist das Ziel, worauf richtet sich denn dein Ehrgeiz? Es gibt auch so Zitate wie zum Beispiel, jeder ist nur so viel wert wie das Ziel seines Strebens, von Marc Aurel oder so. Immer diese Zielorientierung. Aber sie macht es zur Qualität der Nahrung, der Quelle. Woher kommt der Ehrgeiz? Und bei dir sagt Kapitel 1, Peter Zwegert, raus aus den Schulden. Du wolltest einfach wegrennen davon. Du wolltest kein Loser sein. Deine Quelle hat sich so ex negativo gespeist.
Oh, Loser ist das falsche Wort.
Aber so klang gerade dein Kapitel 2.
Ja, nee, also wie kann ich das beschreiben? Mein Umfeld, als ich noch relativ jung war, und damit meine ich nicht meine Familie. Meine Familie ist ausgeschlossen davon, sondern so alles drumherum. Das war ziemlich negativ. Da ging es nicht darum, probier doch mal aus und wie schön. Sondern ich habe ja mal so von unseren Nachbarn damals erzählt, die eine Oma, diese ganz schräge Oma, schräg gegenüber, die uns jedes Mal fertig gemacht hat. Das war so eine alte Nazi-Tante, das war sie wirklich. Ne? Ja, durch den Kiosk, ne, wenn du Leute kennenlernst, die halt mehr oder weniger Nein zum Leben sagen, weil ihnen selber schlimme Dinge passiert sind. Und ich hatte irgendwann mal so als Teenager schon das Bedürfnis, das kann doch nicht so weitergehen, dass ich irgendwie was Künstlerisches, Schönes, was Positives, ich will endlich irgendwie einen Treibstoff für das, was ich da aufbauen möchte. Und die ganze Zeit bekomme ich das in meinem Umfeld nicht. Das war mein Problem. Ich wollte die ganze Zeit ein anderes Umfeld. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das Kreative mache, aber dann auch mich aufbaue, weil mir bewusst war, dass die Guten weiter oben sind. Die müssen ja auch irgendwie mit einem positiven Kopf, mit einem positiven Mindset nach oben kommen. Und das wollte ich dann auch. Bisher bestätigt sich das auch. Also ich bin ja in ganz andere Kreise dadurch gekommen.
Ist das jetzt Kapitel 3, deine Ankunft? Oder liegt die noch in der Zukunft?
Also Kapitel 3 ist eigentlich, dass nach dieser ganzen Herzgeschichte plötzlich ich nochmal ganz neu über meinen Ehrgeiz nachdenken musste und gemerkt habe, das geht nicht, dass ich mich so selber verliere in diesem Ehrgeiz.
Ja.
Weil das habe ich auch bei ganz vielen anderen Leuten gesehen. Plötzlich zählen gewisse Werte nicht mehr. Es zählt nur noch das Endergebnis, dass man da hinkommt. Und das Leben fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Wenn du so fertig bist, körperlich, aber auch einfach kaum noch Freunde hast oder irgendwie noch so dein Privatleben leben kannst und einfach merkst, dein Leben fühlt sich eigentlich gar nicht mehr so schön an, weil du hast dieses eine große Ziel, was du erreichen willst und darauf setzt du alles und alles funktioniert nicht mehr, dann ist das einfach nichts. Und da bin ich gerade, das ist mein aktuelles Kapitel, der Prozess muss mir Spaß machen. Ich kotze mich selber schon an, während ich das sage. Weil ich habe nach wie vor ein Problem.
Ja.
Ich bin besessen davon, Dinge erreichen zu wollen, weil es sich geil anfühlt. Das ist eine Droge. Du bist ja nicht so. Du bist ja so besonnen in diesen Dingen. Und ich versuche manchmal mehr zu sein wie du. Und dann packt es mich wieder. Und dann bin ich wieder total besessen. Da habe ich immer so Momente.
Ja, aber das ist genau das Richtige. Wenn wir mal wegkommen, das ist nämlich mein Ehrgeiz für die Folge heute, wegzukommen von einer Bewertung, ist Ehrgeiz gut oder ist Ehrgeiz schlecht? Es ist beides, kommt drauf an. Und das ist auch genau das, warum ich vorhin meinte, dieser inverse Shit-Move-Zugang, das kommt drauf an. Du kannst Dinge sehr von hinten ins Gegenteil umkehren. Und mit Ehrgeiz ist es das Gleiche. Es kommt drauf an, woraus er sich speist. Das haben wir jetzt mit diesem, woher kommt's denn? Und das andere ist das, wovon du jetzt gerade sprichst. Mich nennst du besonnen und dich selber besessen. Und ich glaube, es ist das Wechselspiel zwischen beidem. Dann ist es gesund oder dann wird das Resultat toll, weil ich bin auch manchmal besessen.
Aber ist gesund nicht langweilig?
Nein.
Das ist ja mein Problem. Weil guck mal, Matti, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe auch alle anderen nicht. Das wird ja jetzt richtig, also für mich ist das dann spannend. Wenn ich weiß, was ich will und ich weiß sehr genau, was ich will und wann ich es will und wie ich es will, dann kommt so ein Spiel in mein Leben rein. Dann geht das über Jahre hinweg.
Ja.
Und selbst wenn ich jetzt dann scheitere, dann nehme ich das manchmal sportlich. Weil ich mir denke, ach ja, süß, dann mache ich es irgendwie anders. Weißt du, das ist eine andere Seite, die ich dann nochmal habe. Die ist absolut nicht reflektiert. Die ist komplett triebgesteuert besessen, die ich da habe. Und dann denke ich mir, wie funktionieren andere Menschen, die da so reflektiert sind? Und die dann so einfach so sagen, ach nö, ich brauche das nicht. Ich beneide das. Ich finde das ganz toll, weil ich brauche diese Spannung in meinem Leben. Wenn ich die nicht habe, nur für ein paar Wochen nicht, dann fehlt mir was.
Aber das ist doch gar nicht so weit weg von meinem Ehrgeiz, was du mir da beschreibst. Du nimmst mich einfach nur anders wahr. Unsere Energien sind vielleicht unterschiedlich. Du bist überwiegend im Bereich besessen. Ich bin überwiegend im Bereich besonnen.
Mhm.
Aber okay, ich mach's mal konkret, worauf ich gerade die ganze Zeit hinaus will. Beim Sport, wenn ich zum Beispiel Badminton spiele, mache ich in letzter Zeit. Beim Aufwärmen bin ich richtig gut. Ich mache richtig gute Bälle. Und dann geht das Spiel los und ein sportlicher Ehrgeiz setzt ein. Ich will das Spiel gewinnen, ich werde schlechter. Weil diese Entspannung der Spielqualität mir dann fehlt. Dieses, ach, es geht ja gerade um nichts. Das ist der Kernsatz, es geht ja gerade um nichts. Würdest du genauso sprechen, wenn wir wüssten, dass diese Folge nicht online geht? Dass die kein Schwein hören wird? Würdest du dann genau das Gleiche versuchen zu entwickeln und herauszuarbeiten aus deinen Gedanken oder wärst du anders?
Jetzt habe ich ja gar keinen Ehrgeiz.
Nein?
Nee.
Ich voll. Ich bin besessen. Komm, das weißt du doch von mir, das siehst du doch jede Woche, dass ich nicht besonnen und ruhig und entspannt bin, wenn es um unsere Podcast-Folgen geht. Ich will nie einfach nur labern über ein Thema, was mir halt dazu einfällt und dankenswerterweise ein paar Nachrichten von euch einspielen. Ich habe voll den Anspruch.
Ja, den habe ich auch, aber Anspruch ist nicht unbedingt nur der Ehrgeiz.
Ja, aber
also das ist noch nicht mal projektbezogen bei mir, sondern das ist eine Lebenseinstellung, die ich da habe. Das
ja.
ist total krass. Das ist zum Beispiel, was ich nicht verstehen kann, wie man Ehrgeiz bei einem Spiel haben kann. Das ist für mich pure Zeitverschwendung. Ob ich jetzt bei
also auch Sport.
Ja, das ist Schwachsinn. Also das ist wirklich. Das
ich habe ein paar Mal versucht, mit Iris Squash zu spielen und es bewahrheitet sich so sehr, was du da gerade sagst. Wenn ich einen schwierigen Ball spiele, dann rennst du nicht.
Nein, warum sollte ich?
Weil es mir dann Spaß macht, mit dir zu spielen.
Ja, aber das, also das.
Warum sollte ich wiederum dir einen schwierigen Ball spielen, wenn ich weiß, du rennst eh nicht?
Also für mich ist Sport, der Körper, Bewegung, damit ich besser denken kann.
Okay, ich habe ein alternatives Beispiel.
Mhm.
Schauspiel. Wenn ich eine Rolle spiele, dann habe ich selbstverständlich, und hier ist wirklich nicht nur das Wort Anspruch, sondern Ehrgeiz, ich will die maximal gut spielen. Ich will möglichst viel rausholen. Aber ganz oft sind die Töne, die kommen, wenn du einfach nur vor dich hin den Text machst und es ist gerade nicht die Idee, das wird jetzt optimal gespielt. Man sagt zum Beispiel bei Proben am Anfang auch, bitte ohne Talent. Dass man erstmal nur den Text so ein bisschen locker durchgeht.
Mhm.
Erstmal sich in kleinen Schritten annähert ans Proben oder ans Spielen sogar. Die Töne, die dabei entstehen, sind manchmal die allerbesten. Dann willst du sie versuchen festzuhalten, zu benutzen später, wenn der Ehrgeiz kickt und du optimal spielen willst. Und es wird schwierig. Du bist in diesem Spannungsverhältnis. Das ist das, worauf ich hinaus will. Es ist doch nicht nur Sport. Du kannst einen langfristigen Ehrgeiz haben. Auch jetzt Schauspiel, einen Karriere-Ehrgeiz, wohin es langfristig gehen soll. Besessenheit und Besonnenheit. Dieser Mix.
So bist du auch immer beim Spielen.
Richtig.
Wenn ich dich schlage in irgendetwas,
ja,
weiß ich jedes Mal, danach kriege ich es dreimal zurück.
Genau. Und zwar mit einem Mix aus Besessenheit und Besonnenheit. Ja.
Ja. Aber so bin ich halt im Leben eher. Ich baue mir das halt alles sehr gut auf.
Und ich auch. Ich glaube, ich bin einfach nur nicht so langfristig wie du.
Ja, genau. Ich bin sehr langfristig. Das ist das Ding bei mir.
Und du lässt mich für kurzfristige Sachen sogar aus.
Wann lasse ich dich
diese aus? Woche habe ich einen Brief verschickt, ja. Aber halt ohne Briefmarke. Und es ist mir in dem Moment eingefallen, wo ich ihn in den Briefkasten geschmissen habe. Die Klappe fällt zu und ich denke mir, ah, fuck.
Und besonders gut fand ich aber, du kommst wortlos nach Hause,
ja,
sagst gar nichts.
Ja.
2 Stunden später steht er mit einer Jacke vor mir.
Ja.
Und ich meine dann so, wo gehst du hin? Und dann meint Matthias, ja, ich habe keine Briefmarke auf den Brief drauf gemacht. Der Briefkasten wird gleich geleert.
Ich habe mir die Leerungszeiten halt durchgelesen. 15 Uhr, 15 und 17 Uhr. Ich musste also beide Zeiten ausprobieren. Und habe eine halbe Stunde dann da in der Kälte im Schnee gestanden und gefroren. Kam keiner.
Genau, dann kommst du zurück. Und mein Bruder war auch da. ja? Und stehst einfach vor uns und sagst, kam keiner und gehst wieder. Geh und mein Bruder und ich, also beziehungsweise ich, hab so gelacht und hab halt gemeint, der meint das wirklich ernst.
Ja.
Der hat gedacht, das würde funktionieren.
Natürlich. Und da kommt der Punkt, du lachst mich aus. Ich war ja nicht dabei, du hast mir nur bestätigt, meine Vermutung, dass du in meiner Abwesenheit, als ich das zweite Mal losgegangen bin, dich nochmal sehr über mich lustig gemacht hast. Aber beim zweiten Mal hat es geklappt, Iris. Ich habe noch die Briefmarke draufkleben können.
Und für mich war das beeindruckend.
Das ist Ehrgeiz.
Ich habe mich vor dir verbeugt. Also es war wirklich Chapeau. Ich war wirklich beeindruckt davon. Es war mir ein Lehrstück über Glaub an deine Träume und kämpfe dafür.
Ja, meine Visionen, die ich dann da mit diesem Ehrgeiz verfolge, gehen halt bis 17 Uhr. Deine gehen über Jahrzehnte. Du hast auch diese Formulierung gewählt, ich will ein Imperium. Eine Formulierung, die von mir nie käme, weil ich vor einem Briefkasten stehe und dort mit meiner Besessenheit unterwegs bin. Und du auf diesem gesamten Planeten.
Ja, was heißt Planeten? Also Imperium ist ja, das ist schon ein bisschen mehr. Aber damit meine ich ja einfach nur, ich will halt so viel wie möglich vom Leben mitnehmen, wie es nur geht.
Ja gut, das will ich
doch
auch.
Das wäre doch traurig, wenn ich nur eine Karriere machen würde. Dann doch lieber ganz viele. Das wäre doch sensationell. Ey, wenn ich muss immer an Rosemarie denken.
Ja.
Fräulein Iris, gehen Sie raus und erleben Sie gute Geschichten, damit Sie später beim Bingo spielen was zu erzählen haben. Und daran denke ich mein ganzes Leben lang. Und später, wenn ich Bingo spiele, möchte ich von meinen 30.000 Karrieren erzählen und dass ich überall mal irgendwas gemacht habe und es war erfolgreich.
Die hat deine Quelle ersetzt, Rosemarie, die 90-jährige Bettnachbarin bei deiner Herz-OP.
Ja, das stimmt.
Weil die Quelle deines Ehrgeizes aus Kapitel 1 deiner Geschichte war eine völlig andere als die, die sie dann jetzt gesagt hat. Gute Geschichten erleben.
Ja, und scheitern kann auch eine gute Geschichte sein.
Na klar.
Und scheitern gehört eigentlich auch zum Ehrgeiz dazu, finde ich.
Ja.
Weil das auch ein bisschen langweilig ist, wenn es ja immer alles nur rund läuft.
Und du lernst halt nichts, wenn du immer nur Erfolg hast. Und ich glaube, eine gute Herangehensweise ist, sich in Sachen Ehrgeiz einen Gegenpart ins Leben zu holen. Muss nicht, für manches auch genau das Richtige, das Gleiche zu haben an der Seite. Aber bei uns beiden ist es ja zum Beispiel so, wenn ich eher aus dem Bereich Besonnenheit und zwischendurch mal sich locker machen und wirklich nur bis 17 Uhr denken, dass ich aus der Richtung komme und du aus der anderen, lass in Jahrzehnten denken und in Imperien denken, dass man sich da gegenseitig bereichert.
Ich glaube auch, wir tun uns gut.
Ja.
Tun uns gut?
Ja, sagt man so.
Das ist lächerlich.
Warum? Ist dir zu schwach?
Ja, tun.
Ja, tun uns gut.
Was? Ach egal, komm, mach die nächste Sprache ein.
Okay.
Ich bin nur ehrgeizig, wenn ich mir selber Ziele setze. Wenn mir andere Leute Ziele setzen, finde ich schwierig, dann ehrgeizig zu werden. Ich bin auch irgendwie null von Konkurrenzkampf geboren. Manche sind ja ehrgeizig, wenn sie gegen jemanden irgendwie ja in Konkurrenz gehen. Und bei mir ist es eben so, ja, keine Ahnung, kein Bock drauf. Ich will mich selbst challengen, dass ich mich selbst übertreffe und meine Vorhaben erreiche. Ich hatte aber auch einen Chef, also mein Ex-Chef, der hat gerne, weiß ich nicht, ist zu meinen Kollegen auch zu mir hingegangen und gemeint, ey, guck mal, die und die, die ist so toll in ihrer Abrechnung, guck mal, die ist schon so weit und musst dir mal eine Scheibe von abschneiden, ja, musst mal genauso machen wie sie. Da dachte ich mir so ganz ehrlich, kannst mich mal, ne? Ich kann auch gehen. Also mich hat das null ehrgeizig gemacht, im Gegenteil. Und meine Kollegin hat sich aber auch richtig beschissen gefühlt. Mein Chef, mein Ex-Chef wollte einfach Ehrgeiz entfachen, indem er das so gemacht hat, hat er mir so berichtet und das finde ich einfach komplett daneben, also super daneben und naja, innerhalb von einem halben Jahr haben, also ich inklusive, haben 6 bis 8 Leute gekündigt.
War in einer Agentur genauso bei uns. Das ist nämlich, wenn von ganz oben die Idee kommt, man baut jetzt Konkurrenz untereinander auf.
Mhm.
Damit dann mehr Ansporn und mehr Ehrgeiz unter den jeweiligen Mitarbeitenden ist. Ich halte das auch für einen totalen Quatsch. Du musst viel mehr bieten als das. Nicht so einen imaginären Konkurrenzkampf auf Jobebene. Ich glaube, du musst es halt echt noch mit Werten verbinden. Die Projekte, die du machst, die müssen auch wirklich in irgendeiner Form von Bedeutung sein oder nach außen kommen. Und weiß nicht, wenn du zum Beispiel jetzt in der Werbung arbeitest, dann war es dann halt wichtig, dass du irgendwelche Preise gewonnen hast oder wusstest, hey, wenn ich in einer Netzwerkagentur bin und ich mache dort Karriere, dann könnte ich vielleicht auch in New York arbeiten oder so. Das spornt dann schon eher den Ehrgeiz an, wenn du einen persönlichen Nutzen auch davon hast. Aber wenn du einfach nur ankommst und sagst, Kollegin XY macht eine Abrechnung besser, dann würde ich mir auch denken, ja, schön. Gut, dass sie es besser macht. Hauptsache, ich verdiene trotzdem mein Geld.
Findest du denn, man kann überhaupt jemanden beim Ehrgeiz packen? Ich frage das aus nochmal im Unterschied zu Motivation. Klar gibt es intrinsische Motivation, du hast selber Bock auf irgendwas, und extrinsische Motivation, dass du jemandem einen Anreiz gibst oder es jemandem ungemütlich machst, nicht deinen Vorstellungen zu entsprechen. Manipulation. Völlig klar mit Blick auf Motivation. Aber jemanden beim Ehrgeiz packen, also was ich dich fragen will, ist eigentlich, hast du als Arbeitgeberin einen Anspruch auf den Ehrgeiz deiner Angestellten?
Ja, aber nicht auf den Ehrgeiz, dass ich jetzt sage, gib 110%, weil das ist Quatsch.
Das ist nämlich der Satz, der mich daran so aufregt.
Ja, aber ich muss schon sagen, wenn du ein Team hast und du hast da mehrere Leute sitzen und denen ist es einfach egal, was sie da machen, dann ist das nicht gut. Dann musst du dich aber auch selber fragen, woran liegt's. Meistens hat es ja dann auch mit dir selber zu tun, dass du vielleicht dann auch keine gute Chefin bist. Ja. Du hast halt mit anderen Leuten zu tun, das sind halt Kreative. Und Kreative sind manchmal auch ein bisschen schwierig, dass sie dann Bock haben, wirklich auf ein Projekt zu arbeiten oder nicht, oder mal durch was durch müssen. Da haben wir schon eine andere, ich sage jetzt mal, andere Erfahrung mit Leuten, als wenn du jetzt zum Beispiel in der Bank arbeitest.
Ja.
Ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man Dinge durchzieht und dass man Bock auf etwas hat und dass man verstehen will.
So, und das ist für mich alles Einsatz, Lust, Identifikation mit einem Projekt oder mit der Arbeit, mit der Vision, ja. Das kann ich sagen, hier ist das Geld und
aber
ich möchte von dir.
Aber das macht dich immer Spaß.
Ja, aber das ist das, was ich einkaufen kann. Dass ich jemandem sagen kann, hör zu, es wird nicht immer Spaß machen, aber hier ist mein Geld und von dir möchte ich im Gegenzug deinen Einsatz. Aber nicht 110%, wo dann das Wort Ehrgeiz anfängt. Es gibt einen Unterschied zwischen sich einsetzen und sich verschwenden. Zu viel geben, mehr geben als nötig.
Ja, das verstehe ich.
Das finde ich, darauf hat eigentlich niemand einen Anspruch. Und das ist aber zu so einer Selbstverständlichkeit geworden. Ich glaube nicht nur in der Kreativbranche. Ich kenne jetzt natürlich nur die.
Okay, wir gehen in die Schauspielbranche.
Ja.
Du wirst für einen Film engagiert. Gibst du jetzt nur das, wofür du bezahlt wirst? Oder wirst du beim Ehrgeiz gepackt, dass du wirklich deine Rolle toll spielst und alles gibst?
Weil es meine Rolle ist, ist das schon mein Besitz. Also werde ich hier nicht mehr bei meinem Ehrgeiz gepackt, sondern ich packe mich, wenn überhaupt, dann selbst an meinem Ehrgeiz. Und ich werde, wenn ich die gut spiele, die Rolle, über das Projekt, über den Film hinaus, dadurch ja wieder was zu ernten haben von dem, was ich sehe.
Und darum geht's. Du musst den einzelnen Leuten immer eine Vision geben, ja, immer eine Möglichkeit geben, was hat es mit ihnen persönlich zu tun?
Ja.
Wovon profitieren sie selbst persönlich?
Ja.
Und ich glaube, die Zeiten sind einfach komplett vorbei, dass du in einem Unternehmen arbeitest und dann einfach nur wegen einem Projekt, was danach keine Bedeutung mehr hat, was kaum jemand sieht, dass du da 110% gibst, damit ja mehr Profit in der Firma ist. Ich glaube, da sind die Zeiten aktuell zu ernst,
ja,
dass jemand dafür seine ganze Kraft aufgibt.
Ja, und nicht nur zu ernst, sondern auch, ich will jetzt das Wort aussichtslos nicht benutzen, aber zu ungerecht, zu vermögensungerecht. Ne? Es ist doch jetzt diese neue Oxfam-Studie rausgekommen,
ja,
dass die 5 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt haben.
Mehr als verdoppelt.
Mehr als verdoppelt, genau. Dass das Vermögen aller Milliardäre und Milliardärinnen 3-mal so schnell gewachsen ist in der Zeit wie die Inflationsrate.
Das ist total krass. Und es ist falsch. Es ist falsch, dass es so läuft. Und das sehen ganz viele Leute. Und deswegen ist der, was heißt, ist der Ehrgeiz nicht mehr da. Aber du fragst dich halt schon, was bedeutet der Wohlstand, für den du da arbeitest und auch für dich dann selber? Ich kann das schon nachvollziehen, dass man da eine absolute Sinnkrise aktuell hat.
Ich kann es auch nachvollziehen. Ich empfinde es sogar stellenweise selber so. Also wenn wir keine Arbeit hätten, in der ich bei allem, was wir machen, den Sinn schon währenddessen im Prozess die ganze Zeit empfinden würde, dann hätte ich auch ein riesiges Problem damit. Aber wenn du sagst, genau diese Ungerechtigkeit, die da in der Oxfam-Studie halt total gut sichtbar wird, die wird von vielen Menschen gesehen. Ich glaube auch, zunehmend. Ich finde das auch gut. Aber es wird ausgerechnet von denen ganz schön auffällig übersehen, die was dran ändern könnten. Die ja. durch Gesetze etwas
Es ist auch saukomplex.
Ja.
Und da auch alles davon zu verstehen. Ich meine, wir vereinfachen das auch so.
Aber ich glaube, hier liegt eine Ausrede, nicht nur eine Erklärung, dass man sagt, es ist halt sehr komplex. Natürlich ist es komplex, alles ist komplex.
Mhm.
Aber wenn du Leute mit Verantwortung reden hörst und sie sparen das Thema Vermögensungerechtigkeit grundsätzlich und immer aus, das, also da schützt auch die Komplexität nicht mehr.
Ja, das stimmt schon.
Wo ich zustimmen würde, dass etwas so komplex ist, dass man da nicht mal eben die richtigen Antworten parat hat, ist bei diesem jemanden versuchen, beim Ehrgeiz zu packen. So im direkten Kontakt mit Menschen.
Mhm.
Da haben wir zum Beispiel auch eine Sprachnachricht dazu bekommen, was man falsch machen kann. Ich spiele die erstmal ein.
Es gibt eine, wie ich finde, total spannende Studie. Die wird auch relativ häufig zitiert. Da haben sie Kinder eingeladen, die super gerne malen und haben denen Belohnungssterne gegeben. Und die Kinder haben nach und nach nicht mehr so gerne gemalt. Also die intrinsische Motivation hat nachgelassen und die Sterne wurden zur extrinsischen Motivation. Das nennt man Korrumpierungseffekt. Ich sage immer Kumpiereffekt, aber ich glaube, das ist eine Kartoffel. Ja. Und ich finde, da sieht man nochmal so doll, wir haben irgendwie unsere Erwachsenenlogiken da drauf gepresst und diese Kinderlogiken verdrängt. Und dann wird es für mich eben ein ehrgeiziges Ding, was ich nicht mehr so sympathisch finde. Wir können irgendwie nur noch in goldenen Sternen denken und nicht mehr in der Prozesshaftigkeit oder in der Freude darüber, dass wir endlich den Stern vom Baukasten auch durch das Sternloch gedrückt bekommen haben. Sondern es ist eben eher so was Ekliges geworden.
Ich finde es eine ganz tolle Sprachnachricht. Sie kriegt dafür einen goldenen Stern.
Ich finde es auch richtig gut. Ich habe auch nochmal gerade über meinen Ehrgeiz da nachgedacht, was sie erzählt.
Ja.
Mache ich die Dinge, weil ich ein Sternchen dafür haben möchte?
Mhm.
Was jetzt zum Beispiel Geld ist? Oder tue ich es, weil ich einen Spaß oder weil es mir selber gut tut, zu sehen, wie ich besser in etwas werde.
Ja, ich habe inspiriert durch ihre Nachricht auch einen ganz tollen Artikel gefunden, in dem die Studie, von der sie erzählt, auch zitiert wird. Die ist auch oft wiederholt worden. Der Korrumpierungseffekt, das ist echt spannend an dem Thema.
Tust du die Dinge, damit du besser wirst?
Ja.
Ja, ne? Ich auch. Also das ist das bei mir. Da bin ich süchtig.
Ja, ich habe sogar Sachen, wenn ich wirklich viel Zeit und Mühe in was gesteckt habe, und dann merke ich, es ist ein Scheitern. Ich werde es nicht posten oder so. Das hat schon gegeben.
Mhm.
Ein PR-Berater-Video, das ist ja viel Aufwand. Wenn ich es am Ende dann doch nicht poste, dann ist das für mich nicht verlorene Energie. Weil ich dadurch ganz viele Sachen verstehe, die ich in Zukunft völlig anders machen werde. Klingt so nach Binsenweisheit, ne? Aber
ich muss auch sagen, ich denke gerade nochmal über alles nach, ne?
Ja.
Auch was sie so sagt. Ich fand ihre Sprachnachricht fantastisch. Ich hab's nicht. Weil ich habe gerade gemerkt, ja, ich will einerseits besser sein,
mhm.
Das ist mein Antrieb, aber ich möchte durch die Türchen gehen, die mir aufgemacht werden. Ich will wissen, wie fühlt sich das an, durch diese Tür zu gehen?
Mach konkret, welche, also weiß ich
ja. Ja, wenn du besser wirst,
ja.
Bekommst du mehr Chancen. Du bewirbst dich jetzt bei einem Job.
Ja.
Du bist komplett neu.
Ja.
Und ich weiß noch damals, ich habe immer gesagt bekommen, nee, alle bekommen das Gehalt, anders geht's nicht. Und es gab ganz viele Regeln und an diese Regeln mussten sich alle halten.
Ja.
Und irgendwann mal wirst du besser. Und dann auf einmal heißt es, ja, wir können das diesmal ein bisschen anders machen. Und ach komm, das müssen die anderen nicht mitbekommen, dann machst du mal das. Und auf einmal kriegst du dieses Gefühl von, das geht ja anders. Ich kann es ja ganz anders machen. Und dann kommst du wieder einen Schritt nach oben. Du bekommst auf einmal ganz neue Bedingungen.
Glaubst du, dass das jeder Mensch kann?
Ich weiß nicht, es ist das, was mich reizt. Da geht eine Tür auf, da geht eine Tür auf, da baust du was auf, da kannst du irgendwas machen. Klingt schlimm, ne, wenn ich da so davon rede, aber ich
habe die ganze Zeit vorm inneren Auge, es ist die Woche bei mir so aufgetaucht, Christian Ulmen hat doch in Mein neuer Freund verschiedene Figuren damals gespielt und eine war dieser Snob.
Ja.
Ultrareich und hat ja so eine Familie, die er dann die bringt er in eine Kletterhalle. Und da erklärt er ihnen, dass das jetzt hier symbolisch ist. Unten die Matte, das ist die Gosse. Dieser erste Kletterstein, wenn du den erreichst, das ist im Park Frisbee spielen. Urlaub ist nicht möglich. Der da oben ist weg vom Alkohol. Und der ganz oberste Stein da ganz oben ist ein Job bei Lidl an der Kasse. Höher geht es nicht, sagt er. Da ist eine Betondecke, ja?
Ja, mit solchen Leuten hatte ich noch nie zu tun. So, es geht jetzt wirklich einfach nur...
Mit solchen Leuten wie diese Familie oder wie Christian Ulmens Figur?
Ja, wie Christian Ulmens Figur. Sowas nicht. Aber so im Job einfach. Du wirst irgendwie gut und dann wirst du plötzlich ganz anders eingesetzt. Mhm. Damit können ganz viele auch was anfangen. Ich glaube, ja. da bin ich jetzt nicht so ein Einzelfall. Also das
wahrscheinlich ist, nicht. Ich glaube auch.
Und das ist toll, wenn du plötzlich auf einmal solche Dinge machen kannst. Und wenn du ein Mensch bist, der gerne Verantwortung übernimmt, dann ist das wirklich nochmal eine ganz andere Spielwiese. Ich hatte irgendwann mal so eine Narrenfreiheit, dass ich wusste, okay, ich kann einfach erst um 11 Uhr zum Job kommen, wenn ich wollen würde. Mhm. Weil ich sowieso immer bis nachts da bin. Du konntest irgendwann mal einen gewissen Spielraum dir erkämpfen.
Gibt's im Schauspiel auch, was du da beschreibst. Ist aber was ich nie haben wollte. Eine Form von Narrenfreiheit, ich sag jetzt keinen Namen, aber halt Stars, auch gerade in der Oper, die bis zur Aufführung fast nie auf der Bühne proben müssen. Die haben dann halt so Stand-ins. Die stellen sich auf die Bühne, die singen, die proben. Du kannst dich als Diva komplett daneben benehmen, die ganze Zeit keine Arbeit leisten, Geld einstreichen ohne Ende und dann am Schluss erst vor Publikum die Lorbeeren ernten.
Und ich glaube, das ist schrecklich,
ja.
Weil da wirst du schlecht. Und dann hast du auch nicht mehr dieses Besondere, was du da auch wirklich haben willst. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn du in die Richtung gehst. Aber ich rede wirklich davon, zum Beispiel, als ich damals in Cannes oder so dabei sein durfte. Oder ich durfte ja auch mal in der Jury mit dabei sein, Sachen machen. Dann lernst du plötzlich ganz neue Leute kennen, bist in ganz anderen Netzwerken. Ey, das ist so wertvoll.
Na klar.
Dass du überhaupt da rein kannst, dass du überhaupt diese Leute kennenlernen kannst. Wann hast du das denn? Und das ist das, was ich meine, was du halt mit einer gewissen Portion Ehrgeiz meistens nur hinkriegst.
Und das, was du meinst, wenn du sagst, diese kleinen Türchen, die du dann auch betreten willst.
Ja, die gehen auch wieder zu.
Ja.
Habe ich auch schon erlebt. Da geht eine ganze Menge wieder zu, wenn du nicht am Ball bleibst.
Am Ball bleiben ist eine Formulierung, mit der ich leben kann. Bei Ehrgeiz, um das Ganze nochmal zurückzuführen, warum ich gesagt habe, dass ich mit dem Wort selbst ein Problem habe. Am Ende bin ich jetzt vielleicht spitzfindig und mache es hier zu einem semantischen Argument. Ist es aber. Es ist, welches Wort du benutzt. Zum Beispiel sich Mühe geben. Da fängt es bei mir schon an, dass ich das kritisch finde, nicht gut finde. Rein von der Bedeutung her. Mühe assoziieren wir doch fast nie mit was Positivem. Es ist unangenehm. Und dann macht man sich auch noch gleichzeitig zum Täter und zum Opfer. Man gibt sich selbst die Mühe, das Schlechte, das ist doch nicht schön.
Ich weiß, was du meinst. Aber guck mal, wenn du kein Arschloch bist und ehrgeizig bist, dann bist du wirklich ganz cool für die Gesellschaft, finde ich. Weil du dann auch eher die Fehler bei dir selber suchst, anstatt bei allen anderen.
Ja.
Und lösungsorientiert bist. Das sind alles so Dinge, die ich gut finde.
Ja.
Ich bin zum Beispiel, also jetzt, was gerade gesellschaftlich passiert, das wäre doch für uns alle ein ehrgeiziges Projekt. Mhm. Was über Jahrzehnte geht.
Dass man dem anderen jahrzehntelangen ehrgeizigen Projekt entgegenstellen könnte.
Absolut.
Ja.
Und was müssen wir dafür tun? Und das glaube ich wirklich. Wir müssen in Deutschland eine ganze Menge ändern, auch in der Kulturbranche.
Ja.
Es muss eine Medienkompetenz nach außen hin. Nicht nach außen hin. Es muss eine Medienkompetenz
dargestellt werden. Ja. Wir können
eine
das.
Eine Scheinwelt, ja.
LinkedIn.
Raketen-Emojis.
Genau.
Nein, es muss eine Medienkompetenz kommen. Wir müssen eine bessere Bildung haben.
Muss also, kommen, von alleine. Meine Schwester hat, wenn wir Waldspaziergänge gemacht haben und sie konnte gerade laufen aus dem Buggy, wir haben Erdbeeren im Wald gepflückt und gegessen. Und sie hat, als sie aufgefordert wurde, doch auch selber mal aufzustehen und Erdbeeren zu pflücken, hat sich hingestellt und hat gesagt, Erdbeer, komm! Genauso. Medienkompetenz, komm!
Ich habe richtig Kampfgeist momentan und denke mir, ja, schauen wir mal, ne? Was wird?
Oh Gott. Ja. Dieses Meme ist schon in so vielen Kontexten verwendet worden. In der Regel als Teaser für neue Projekte. Aber auf dieses Projekt angewendet. Ich frag dich das lieber nochmal. Meintest du das?
Nein. Ich meine, dass die ja ihre Pläne da schmieden können, aber das wird nicht funktionieren.
Aha. Und das, so drückt sich dein Kampfgeist aus. Also ein bisschen auch eine Entspannung darin. Du fühlst dich eh stärker.
Nicht ich, sondern ich glaube unsere Gesellschaft. Mhm. Also es ist bedroht.
Ja.
Aber wir können jetzt nicht jeden Tag uns gegenseitig nur warnen, sondern wir brauchen auch ein bisschen Kraft.
Ja.
Und man muss ein bisschen jetzt mal dann Sachen dafür tun, damit das nicht passiert.
Ja.
Das meine ich damit.
Ja.
Gut.
Und auch da gilt genau wie mit diesem Ehrgeizprinzip eine Mischung aus Anspannung und zwischendurch auch Besonnenheit, Ruhe, Leichtigkeit.
Genau.
Ja.
Hast du eine Sage?
Ja, wir machen Urlaub auf Kreta. Da gibt es den König Minos, der ist schon mal aufgetaucht in ein, zwei Sagen, die ich am Ende erzählt habe. Und der ist für mich so ein richtiger Chef, der halt 110% die ganze Zeit verlangt. Bisschen cholerisch, macht sich nicht so viele Gedanken darüber, wie er die Leute wirklich gut motivieren kann. Der will deinen Ehrgeiz, der will dich beim Ehrgeiz packen immer. Viele Kinder hat er und er hat ein jüngstes Kind, das ist sein Lieblingssohn, der heißt Glaukos. Glaukos ist das komplette Gegenteil von seinem Vater, absoluter Sonnenschein. Alle lieben Glaukos. Manchmal bleibt er abends länger weg, eben weil er wieder von irgendwem eingeladen wird. Aber an diesem einen Abend kommt er nicht nach Hause. Und seine Eltern machen sich natürlich zunehmend Sorgen. Minos fängt an, die Suchtrupps, die er losschickt, immer mehr anzuspornen. Immer mehr zu sagen, der muss gefunden werden. Gebt 110% bei der Suche. Er geht irgendwann zu einem Orakel und fragt, wo ist mein Sohn, wie finde ich den? Und das Orakel gibt immer diese rätselhaften Antworten. Das Orakel sagt, wer das passende Gleichnis für eine jüngst in Kreta stattgefundene Geburt findet, der wird das Gesuchte finden.
Ich würde dem Orakel wirklich eine knallen.
Jo.
Wenn du fehlen würdest
ja.
Und das Orakel ist die einzige Person, die das weiß.
Ja. Minos holt die gescheitesten Menschen, trommelt sie zusammen, gibt ihnen dieses Rätsel und sagt, so, wer kann das lösen? Die Leute gucken, wer wurde denn auf Kreta geboren, jüngst und so. Da hat lange keine Geburt stattgefunden, auf wen soll das zutreffen? Und dann kommen sie halt auf die Idee, naja, ein Kalb. Da wurde ein Kalb geboren. Und das Kalb hat schon eine ziemliche Besonderheit. Es wird wirklich wie ein komplett wirrer Traum jetzt. Dieses Kalb ist am Vormittag weiß, am Mittag rot und am Abend schwarz. Also denken sie sich alle, okay, das muss gemeint sein, weil da müssen wir jetzt ein Gleichnis finden. Und die überlegen, was kann man denn da für ein Gleichnis für so ein Kalb finden, dass so die Hautfarbe wechselt? Minos sagt so, wie sieht's aus? Habt ihr jetzt ein Gleichnis gefunden? Und die sagen ihm, ja, im Moment sind wir bei, dieses Kalb gleicht einem Kalb, das am Vormittag weißes Fell hat, am Mittag so rotes und am Abend schwarzes Fell.
Die sind alle komplett stoned.
Yo.
Ja.
Und er ist auch richtig, er wird komplett wütend, ne? Und sagt, ihr sollt die gescheitesten Leute des ganzen Landes sein, verpisst euch. Das sind keine 110%. Ihr habt kein Gleichnis gemacht, ihr habt beschrieben. Zufällig macht gerade noch jemand Urlaub auf Kreta, nämlich Polyeides. Polyeides ist ein Seher. Der hat einen zunehmend guten Ruf. Sein Vater war schon ein ganz berühmter Seher. Und er tritt so in seine Fußstapfen und Minos lässt ihn kommen und sagt, so, mach du mir jetzt ein Gleichnis für dieses Kalb. Und Polyeides denkt drüber nach und sagt dann, naja gut, dann vergleiche ich es halt mit einer Maulbeere. Minos sagt, ja okay, ist mir egal, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber du hast ein Gleichnis gebracht. Die Ansage vom Orakel war, wer das passende Gleichnis findet, der wird das Gesuchte finden. Also du machst dich jetzt auf die Suche nach meinem Sohn Glaukos, los. Polyeides sagt, ja, also nee, ich habe dir jetzt das Gleichnis gebracht, ich will jetzt meinen Urlaub weiter genießen. Nein, du suchst meinen Sohn. Und gibst dabei 110%, sonst bringe ich dich um. Polyeides zieht los und findet so einen Bienenstock. Und dieser Bienenstock wird gerade von einer Eule bedroht. Ich weiß nicht, ob Eulen das normalerweise tun, aber in dieser Sage bedroht die Eule den Bienenstock.
Mhm.
Polyeides schiebt diesen Bienenstock weg, dass der nicht mehr bedroht wird von der Eule. Und die Bienen, statt ihn anzugreifen, fliegen vor ihm weg und er geht ihnen hinterher und sie führen ihn in einen Keller zu einem Fass voller Honig. Und da schaut er rein und da drin liegt Glaukos. Der hat anscheinend angelockt von dem Duft des Honigs, Honig essen wollen, ist am Fass hochgeklettert, ist reingefallen und ertrunken. Und liegt dort jetzt wie ein goldener Junge überzogen von Honig tot. Polyeides geht zu Minos und sagt, ich habe ihn zwar gefunden, aber er lebt leider nicht mehr. Und Minos sagt, erweck ihn wieder zum Leben. Der sagt, das kann ich nicht. Also ich hab so ein bisschen gelernt, wie man die Stimmen der Tiere versteht. Das kann ich. Ich kann doch kein Kind wieder zum Leben erwecken. Das kann ich nicht. Überleg's dir gut, sagt Minos. Entweder du bringst ihn wieder zum Leben oder ich begrab dich mit ihm. Ich gebe dir 2 Tage Zeit. Kriegt er natürlich nicht hin. Dann wird er mit dem goldenen Jungen in einer Gruft begraben. Und der König gibt ihm noch so ein Rohr ins Grab rein und sagt, wenn dir doch eine Möglichkeit einfällt, dann ruf, dann graben wir dich halt wieder aus. Natürlich hat Bulliaitis keine Hoffnung, dass das klappt. Liegt da unten mit diesem goldenen Jungen und weiß, dass er sterben wird. Und da passiert was, da kommt eine Schlange. Ist eine sehr ehrgeizige Geschichte, sehr lang auch. Diese Schlange züngelt und schlägt an dem Jungen. Und da bringt Polyeides die Schlange um, weil er sich denkt, könnte ja sein, dass der doch noch lebt und einfach hier die ganze Zeit reglos liegt. Ich will nicht, dass die Schlange ihn jetzt auch noch umbringt. Das ist meine letzte Hoffnung, hier noch lebend rauszukommen. Zu der getöteten Schlange kommt eine zweite Schlange. Das war die Partnerin oder die Schwester von dieser Schlange. Merkt, dass die gestorben ist und holt ein Kraut und legt das dieser toten Schlange auf den Kopf. Daraufhin erwacht diese tote Schlange wieder zum Leben. Polyeides zögert nicht, nimmt dieses Kraut und denkt sich, okay, vielleicht klappt das bei Glaukos auch, legt ihm das Kraut auf die Stirn und tatsächlich wacht Glaukos wieder auf. Und Polyeides ruft mit seinem letzten Atem, den er noch hat, durch das Rohr, er lebt. Dann buddeln sie die beiden aus und jetzt fragt Polyeides den König, darf ich jetzt endlich meinen Urlaub haben und vielleicht gehen? Ich will hier nicht mehr sein. Nein, sagt der König. Deine Fähigkeiten bringst du jetzt meinem Sohn Glaukos bei. Und du gibst 110%. Du bist jetzt sein Lehrer. Und dann muss der jahrelang ihm das alles beibringen. Und zum Abschied sagt er, ich will Glaukos noch einmal umarmen, bevor ich jetzt endlich von dieser Insel hier verschwinde. Und beim Umarmen spuckt er ihm in den Mund. Und dieses Spucken bewirkt, dass Glaukos alles vergisst, was er von seinem Mentor gelernt hat.
Über diese Geschichte muss ich jetzt noch länger nachdenken.
Glaube ich auch. Wir haben uns extra Mühe für diese Folge gegeben, um 5 Sterne zu bekommen.
Wir haben viel Ehrgeiz, um viele gute Bewertungen von euch zu bekommen, um dass ihr das auch teilt.
Also bitte tut das. Thema für die nächste Folge sagen wir wieder über Insta-Stories.
Und wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Habt Kraft.
Und Zuversicht und Leichtigkeit.
Das ist Schwachsinn, wenn wir das so sagen.
Ja.
Also ein bisschen Kopf abschalten, ne? Macht's gut.
Tschüss.